Deutschlandfunk. Deutschland heute.
Mit Sabine Schmidt. Guten Tag. Zuerst die Themenübersicht. Im Bundestag wird heute über die Impfpflicht debattiert. Generell steigt die Impfquote derzeit nur noch sehr langsam in Deutschland an. In Jena hatte ein Versandhändler die Idee, noch mehr Mitarbeiter zum Impfen zu bewegen. Das Unternehmen zahlt nun eine Prämie, und zwar 5.000 € für jeden geimpften Mitarbeiter. Unser erstes Thema dieser Sendung. Morgen ist der internationale Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust. Anlässlich dazu berichten wir in dieser Sendung über einen 85-jährigen Mann, der regelmäßig Stolpersteine schrubbt. Und in Lüdenscheid sorgt eine marode Brücke für mehr Lkw-Verkehr in der Innenstadt und für schlaflose Nächte in der Bevölkerung. Bekommen wir in Deutschland eine Impfpflicht? Darüber wird im Bundestag heute debattiert. Um diese Entscheidung zu fällen, müssen noch sehr viele wichtige Punkte besprochen werden. Für wen gilt diese Impfpflicht? Wie oft muss künftig geimpft werden? Wer haftet für mögliche Nebenwirkungen? Und auch juristisch ist eine solche Debatte nicht einfach zu lösen. Seit einem Jahr wird in Deutschland gegen Covid-19 geimpft. 62,8 Millionen Deutsche haben sich bis heute schon zu diesem Schritt entschlossen. Davon wiederum sind 2/3 auch schon geboostert. Aber es gibt auch noch sehr viele Menschen in Deutschland, die sich nicht impfen lassen können oder auch wollen. In Jena zahlt ein Versandhändler nun sogar Prämien für seine Mitarbeiter, die sich impfen lassen. Und zwar 5.000 €. Ob dieser Anreiz wirklich überzeugen kann? Unser Landeskorrespondent aus Thüringen, Henry Bernhard, berichtet.
Also wir sind neben dem Wachstum eben auch momentan im Umzug. Und das ist ja soweit alles fertig, so dass es bezugsfähig ist. Da muss natürlich noch viel gemacht werden.
Danilo Frasiak steigt die Treppen hoch im Neubau der Böttcher AG vor den Toren von Jena. 90.000 Quadratmeter Lagerfläche sind hier bald fertig eingeräumt.
Hier in dem Bereich ist Kommissionierbereich, das heißt hier fahren die Waren über Bänder und werden in den Kartons gepackt, die dann in die nächste Halle zum Warenausgang gehen und von da aus auf die LKWs beladen werden und dann zum Kunden geschickt werden.
400 Meter lang ist der Neubau, fast 100 Meter breit, ein riesiger Klotz. Die Böttcher AG liefert Büromaterialien, Werkzeuge, Gartengeräte, Corona-Tests, vor allem an Großkunden. Das Warenangebot wächst so schnell wie die Mitarbeiterzahl und auch der Umsatz. 500 Millionen € im vorletzten Jahr, 580 Millionen im vergangenen Jahr. Corona hat das Online-Geschäft beflügelt. Und dann kam die Sorge, erzählt der Vorstand Danilo Frasiak.
Es ist jetzt nicht so, dass die Krankenquote extrem hochgegangen ist. Man hat das schon gemerkt, ein leichter Anstieg krankheitsbedingter Ausfälle aufgrund von eigener Krankheit oder Kinder. Wir hatten im November mal einen deutlichen Anstieg zu verzeichnen gehabt. Und das war für uns eigentlich auch so der Auslöser, nochmal selber aktiv zu werden und eine Motivation für diejenigen zu bieten, die aktuell noch nicht geimpft sind.
Eine Prämie von 5.000 € setzten sie im November letzten Jahres aus. Für jeden, der sich zweimal gegen Corona impfen lassen würde, beziehungsweise schon geimpft war. Das sind 3 Millionen € für 600 Mitarbeiter, wenn jeder mitmacht. Die Impfquote lag damals bei etwa 60%, schätzt Frasiak, und damit etwa im Thüringer Schnitt.
Wir haben das deshalb getan, weil wir eben gesehen haben im November, dass die Infektionszahlen sehr dynamisch sich entwickeln und wir natürlich das wichtige Weihnachtsgeschäft schon mittendrin steckten, dass wir gesagt haben, wir müssen jetzt handeln und das, was wir jetzt tun, muss auch Wirkung zeigen. Und uns lag natürlich zum einen der Gesundheitsschutz der Mitarbeiter sehr am Herzen, aber natürlich auf der anderen Seite auch die Ausfallquoten, die zu dem Zeitpunkt wirklich sehr dynamisch angestiegen sind. Und das zum Zeitpunkt, wo natürlich auch für das Unternehmen sehr, sehr wichtiger Umsatzzeitraum gewesen ist.
Es sei schlicht eine wirtschaftliche Entscheidung gewesen, in die Gesundheit der Mitarbeiter zu investieren.
Es war absolut auch eine betriebswirtschaftlich sinnvolle Entscheidung und vor allen Dingen eine kalkulierbare Entscheidung. Die Alternative, nichts zu tun und zu hoffen, dass es irgendwie gut geht, war einfach für uns nicht kalkulierbar.
Die Gründe, nicht geimpft zu sein, waren vielfältig wie überall, bestätigt Christine Kolaschek, die selbst schon lange geimpft war, weil sie ihre Familie und vor allem ihre Großeltern schützen wollte. Sie ist Feelgood-Managerin in der Böttcher AG und für ein gutes Verhältnis zwischen Firmenleitung und Belegschaft zuständig.
Man hatte halt viele Leute, die unsicher gewesen sind. Viele war es noch nicht mal die Angst vor dem Impfstoff, sondern einfach das Ungewisse, es ist was Neues, es ist ein Peaks. Wir sind gerade danach nochmal in die Abteilung gegangen. Ich unter anderem auch war dafür verantwortlich und habe aufgeklärt. Man hat gesehen, die Leute haben nachgedacht. Die haben sich auch mal hingesetzt und haben selber recherchiert. Wir haben eine Ärztin hier ins Haus geholt, die auch noch mal aufgeklärt hat. Und ich glaube, das hat das alles so ein bisschen erleichtert, auch die Angst zu nehmen.
An zwei Terminen haben sich insgesamt gut 200 Mitarbeiter der Böttcher AG direkt in der Firma impfen lassen. Aufklärung, Prämie und leichter Zugang führten zu einer Impfquote zwischen 80% und 90%, schätzt Frasiak. Es gäbe keine Statistik darüber, welche Rolle das Geld bei der Entscheidung gespielt habe, sagt Frasiak. Sein Kollege Florian Ladendorf, ein Online-Marketing-Manager, war bereits geimpft, als die Aktion anlief. Er glaubt nicht, dass sich hartnäckige Impfgegner von 5.000 Euro überzeugen lassen.
Nein, habe ich nicht mitbekommen aktiv, dass das Leute doch zu einer Überlegung geschafft hat. Es ist ja immer schwierig, wer ist ein Impfgegner? Es kam halt hin und wieder vor, dass Leute Angst vor einer Spritze hatten, also einfach wirklich die Nadel, nicht vor dem, was da vielleicht drin ist. Und dass das natürlich dann da doch den Ruck gegeben hat. Im Nachhinein dann hieß es ja auch immer wieder, auch so schlimm war es gar nicht.
Ungeimpfte würden nicht unter Druck gesetzt, sondern täglich getestet, sagt Frasiak. Geimpfte dagegen nur einmal pro Woche.
Während wir noch im November teilweise am Tag bis zu 10 Infektionen verzeichnen mussten, haben wir seit 5-6 Wochen nur noch eine einzige Infektion hier festgestellt. Und deswegen sind wir da auch sehr happy, dass wir uns so konsequent dafür entschieden haben und dass wir uns so schnell dafür entschieden haben.
In Jena zahlt ein Versandhändler seinen Mitarbeitern 5.000 Euro Prämie, wenn sie sich impfen lassen. Eine Reportage war das von unserem Landeskorrespondenten Henry Bernhard. Wie kein anderer Ort symbolisiert Auschwitz die Verbrechen der Nationalsozialisten. Hier wurden zwischen 1940 und 1945 mehr als 1 Million Menschen ermordet. 7.000 konnten dort noch gerettet werden, als sowjetische Soldaten das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz befreiten. Dieser Tag, der 27. Januar, wurde zum offiziellen Gedenktag. Es ist sehr wahrscheinlich, dass auch in Ihrer Umgebung ein Jude lebte, der Opfer des Nationalsozialismus wurde. Vielleicht sind Sie dabei schon mal aufmerksam geworden, indem Sie über einen Messingstein gestolpert sind. Er ist meist 10 cm groß, aus Beton. Obendrauf befindet sich eine Messingplatte und ein eingeprägter Text. So erfährt man, welches Schicksal der Mensch, der dort lebte, einst erlitten hat. 75.000 gibt es davon schon europaweit. Und wenn sie neu sind, glänzen diese Steine wie Gold. Liegt der Stolperstein schon ein paar Jahre, wird er mit der Zeit grau. In Stralsund traf Alexa Hennings einen Mann, der regelmäßig auf die Knie geht und dafür sorgt, dass die Steine wieder glänzen.
Ein ungemütlicher Wintertag. Vor dem Ärztehaus in der Stralsunder Marienstraße kniet ein Mann.
Ist doof, dass es jetzt gerade regnet.
Günter Kunde ist 85 Jahre alt. Da ist es kein Spaß, auf die Knie zu gehen. Trotzdem tut er es. Herr Kunde putzt Stolpersteine. Dieser hier ist ungewöhnlich groß.
Sollten Sie es lesen, wenn es geputzt ist. Denn diese Stelen, die werden so gut wie nie erwähnt.
Es ist eine sogenannte Stolperschwelle. Sie wird verlegt, wenn vieler Opfer zugleich gedacht wird. Das Metallstück aus Messing sieht fast schwarz aus. Vor allem die Abgase der Autos machen die Schrift fast unkenntlich.
So.
Der allerletzte Schliff. Die Platte glänzt jetzt golden.
Städtisches Krankenhaus Stralsund. Hier wurden 1934 bis 1939 652 Menschen in der Gynäkologie-Abteilung zwangssterilisiert.
Ja. Ja. Werden Sie auch manchmal von Leuten angesprochen, wenn Sie hier so auf den Knien liegen?
Ja, einer reichte mir 20 Euro. Und er sagte, das finde ich schön, die würde ich Ihnen gerne geben. Ich sage, finde ich schön, dass Sie das wollen. Ich sage, nehme ich aber nicht an. Ein anderer, der in der Mörderstraße da, und der, ja, die haben ja auch ihre Strafe bekommen. Ich sage, so, was haben die denn verbrochen? Sag, diese Menschen, die diese Steine haben, die haben nichts verbrochen. Die waren nur Juden, haben was anderes geglaubt als vielleicht du. Ich sage, sag mal, was bist du für ein Idiot? Und da habe ich den auf den Putz gehauen. Ich sage, verschwinde ja, sage ich du. Ja? Und dann ist er auch ganz kleinlaut abgezogen. Und wenn die alleine sind, dann sind die sowieso harmlos. Nur unterdings sind die
in der Gruppe.
Ja. Jetzt fahren wir zum Bahnhof.
Gut. Ja. Krankenhaus, Bahnhof, Wohnhäuser in der Innenstadt. Überall erinnern Stolpersteine in Stralsund an die Opfer. Viele Jahre wusste Günter Kunde nicht, dass auch seine Mutter ein Opfer der Nationalsozialisten war. Er ist in der Nähe von Kolberg im heutigen Polen zur Welt gekommen. Seine Mutter hatte er nie kennengelernt. Er wuchs in einer Pflegefamilie in Schleswig-Holstein auf.
12 Jahre nach dem Ende des Krieges. Da kriegte ich mit einmal aus Bad Arolsen vom Internationalen Roten Kreuz einen Brief und war ganz verdattert. Und dann stand da drin, ja, ihre Mutter ist verstorben im KZ Majdanek. Sie haben einen Bruder, der lebt in Berlin. Wie der auf die Welt kam, und sie kam ins KZ, da war der gerade 4 Monate alt. Das war 1942 im Juni. Und im Oktober ist sie dann in Ravensbrück eingeliefert worden. Wie lange sie da war, das habe ich bis heute nicht rausgekriegt. Dann wurde sie weiter deportiert von Ravensbrück nach Lublin, Majdanek. Das ist ja fast ukrainische Grenze. Also zusammengezählt, 2,25 Jahre war die durchgehend im beiden KZs.
Über die Gründe dafür konnte der Sohn nie etwas Genaueres erfahren. Wahrscheinlich wurde die Mutter von Nachbarn oder dem Bürgermeister bei der Gestapo denunziert.
Und das ist die Liste von, bin ja nach Lublin, Majdanek jetzt schon 3-mal hingefahren. Das ist eine Weltreise. Das sind von hier sind das ja so mehr als 1000 Kilometer. Und dann haben die gleich losgelegt und dann haben sie mir die Liste, Einlieferungsliste von meiner Mutter ausgehändigt, sogar mit Stempel. Ne? Waren ganz angetan, dass dann auch welche kommen.
Günter Kunde hält die Kopie der Lagerliste in der Hand. Fast ganz unten der Name seiner Mutter.
Die vorletzte, Agnes Kunde. Und aus welchem Grunde? Da steht es denn hier auch drin, dass sie politisch. Und es gibt auch noch eine Liste von Ravensbrück. Ja. Und auch weiblich und politisch.
Für Agnes Kunde gibt es keinen Stolperstein und kein Grab.
Meine Mutter wird nirgendwo erwähnt. Aber die hat das gleiche Elend erfahren wie alle anderen auch.
Wenn Günter Kunde auf die Knie geht und Stolpersteine blank schrubbt, tut er das auch für seine Mutter. Und wenn ihn jemand knien sieht und fragt, warum er das tut, erzählt er von ihr.
Das kann man nicht fassen. Ich kann mich auch nicht so reinversetzen. Ich kann mich nicht reinversetzen, wie es meiner Mutter wirklich so ergangen ist. Weil wir es Gott sei Dank nicht erlebt haben. So.
Der 85-jährige Günter Kunde wird weiter Stolpersteine in Stralsund putzen. Danke für seine Geschichte. Alexa Hennings hat sie für uns erzählt. Wer mit dem Auto in Deutschland unterwegs ist, fährt ständig über irgendeine Brücke. Rund 40.000 davon haben wir bundesweit. Ist sie standfest, verkehrssicher und dauerhaft? Das überprüfen die zuständigen Ingenieure regelmäßig, heißt es. Dabei verschlechtern sich die Zustände vieler Brücken zunehmend. Jede 10. ist laut Bundesanstalt für Straßenwesen in einem kritischen oder ungenügenden Zustand. Anfang Dezember wurde so die Ramedetalbrücke im Sauerland auf der A45 ganz plötzlich gesperrt. Es hieß, sie sei zu marode. Niemand dürfe sie mehr befahren. Seitdem hat sich das Leben für die Menschen in Lüdenscheid verändert, denn durch diese Stadt wird der Verkehr nun umgeleitet. Unsere NRW-Landeskorrespondentin Felicitas Böselager über die Folgen einer verfehlten Verkehrspolitik.
Das sind 40 Tonnen und hier stehen jetzt gerade, jetzt im Moment, just in diesem Moment, 1, 2, 3, 4, 5 Stück.
das Haus vibriert.
200 Tonnen fahren jetzt gerade in den nächsten 2 Minuten hier durch.
Fassungslos zählt Bülent Al-Bayrak die Lastwagen, die sich in diesem Augenblick vor der Ampel am Anfang der Lennestraße in Lüdenscheid stauen. Sie sind nur ein Bruchteil derer, die hier seit Anfang Dezember Tag und Nacht vorbeirauschen.
Wir sind jetzt die Autobahn hier. Die Lennestraße, die Altener Straße ist die Autobahn.
Al-Bayrak hat ein Industriedienstleistungsunternehmen in der Lennestraße 1. Es wird gerade dunkel, als er gemeinsam mit seinen Nachbarn Elisabeth Simeon und Konstantinos Hakides in der Kälte in seiner Einfahrt steht. Es riecht nach Abgasen.
Der ganze Lkw-Verkehr quer durch die Republik vom Süden nach Osten fährt vor unserer Nase vorbei. Vor unseren Häusern,
sagt Hakides. Dabei hat sich die Situation im Vergleich zu Dezember sogar schon etwas entspannt. Am 2. Dezember wurde die Rahmedetailbrücke im Sauerland und damit Teile der A45 von der Autobahn GmbH gesperrt. Die Schäden an der Brücke sind so groß, dass sie niemand mehr befahren darf. Wer die Sperrung umfahren will, landet in Lüdenscheid. Für Bürgermeister Sebastian Wagemeyer kam diese Sperrung überraschend.
Also ganz am Anfang waren die Kommunikationswege eher dürftig, das muss ich so deutlich sagen. Also ich habe im Prinzip spät Nachmittag einen Anruf erhalten an dem, ich glaube, es war der 2. Dezember. Und da wurde mir im Prinzip mitgeteilt, dass eine halbe Stunde später die Brücke gesperrt wird.
Als Stadt hätten sie kaum noch Möglichkeiten gehabt, die Situation zu entschärfen.
Da muss man aber ehrlich sein, insbesondere an dem Donnerstag, Spätnachmittagabend und an dem Freitag und auch in der darauffolgenden Woche war hier das blanke Verkehrschaos.
Sattelschlepper, Lieferwagen, Autotransporter, Pkw, schlicht eine ganze Autobahn steckten in Lüdenscheid fest. Nichts ging noch vor und zurück. Anwohner erzählen, dass sie aus ihren Wohngebieten nicht mehr rauskamen. Neue Ampelschaltungen und eine andere Verkehrsführung sorgen dafür, dass der Verkehr in Lüdenscheid nun wieder fließt. Aber die Belastung für die Anwohner bleibt. Rund 20.000 Fahrzeuge fahren pro Tag durch die Stadt. Elisabeth Simeon steht in ihrem Geschäft für Brautmode in der Lennestraße. Umgeben von Tüll und Glitzer blickt sie aus dem Fenster auf die gelbe Plane eines Lkw. Die Markise ihres Ladens sei mal weiß gewesen, sagt sie. Jetzt ist sie grau vom Abgas. Simeon sieht müde aus. Sie wohnt über ihrem Laden und erzählt, dass sie seit Wochen kaum noch schlafen kann. Zu laut ist der Verkehrslärm. Diese Nacht hat sie 2 Stunden geschlafen, hat Kopfschmerzen und hält sich mit Medikamenten über Wasser. Jetzt noch Kundinnen zu beraten, fällt ihr schwer, sagt sie.
Und ich bin normalerweise von der Natur aus ein fröhlicher Mensch. Und sehr offen. Und das ist jetzt genau das Gegenteil. Es ist in diesen 2 Monaten aus mir genau das was anderes geworden. Ich erkenne mich nicht wieder. Man macht seine Augen morgens auf und man ist genervt, wenn man abends nicht schlafen kann.
Außerdem kämen inzwischen ohnehin weniger Kundinnen. Viele haben keine Lust auf den Verkehr in Lüdenscheid. Ein Problem, das den ganzen Einzelhandel in der Stadt betrifft, sagt Bürgermeister Wagemeyer.
Wir haben erhebliche Auswirkungen auf die Unternehmen, nicht nur in Lüdenscheid, sondern in der gesamten Region, was den Anliefer- und Abholverkehr angeht. Wir haben Auswirkungen auf den Einzelhandel hier in der Innenstadt. Wir haben Auswirkungen auf unsere Müllfahrzeuge. Wir haben Auswirkungen auf unsere Feuerwehr und den Rettungsdienst und. Das ganze Ausmaß ist uns, glaube ich, immer noch nicht bewusst. So, das ist auch bei allem, was wir im Bereich des Verkehrs machen, eine Operation am offenen Herzen nach wie vor.
Dabei hätte man dieses Chaos verhindern können. Die Rahmedetailbrücke galt schon lange als Problemfall. Allerdings wurde ihr Neubau vom Landesbetrieb Straßen NRW von 2019 auf das Jahr 2026 verschoben. Inzwischen ist die Autobahn GmbH, also der Bund, für diese Brücke zuständig. Rückblickend hält man dort die Entscheidung von Straßen NRW für falsch. Die Brücke hätte längst neu gebaut werden müssen. Die Frage nach den Verantwortlichen sorgt für Unruhe in der NRW-Landespolitik. Von 2017 bis 2021 war der jetzige CDU-Ministerpräsident Henrik Wüst Verkehrsminister in Nordrhein-Westfalen. Nicht nur die Grünen geben ihm Mitschuld an dem Desaster im Sauerland.
2 bis 4 Jahre soll es dauern, bis auf der A45 im Sauerland eine neue Brücke entsteht. So lange bleiben wohl noch viele Menschen in Lüdenscheid schlaflos. Unsere NRW-Landeskorrespondentin Felicitas Böselager berichtete. Und das war die Sendung Deutschland heute. Ich bin Sabine Schmidt. Danke fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag.